Ja, wir leben in einer Zeit, in der vieles einfach verlängert werden kann. Ja, zum Beispiel Arbeitsverträge oder Abonnements, Lieferfristen, Garantien. Ja, selbst die Akkulaufzeiten unserer Geräte können ein Upgrade erfahren. Ja, und wir gewöhnen uns daran, dass irgendwie auch so das Leben ständig weiter und weiter und weiter geht. Ja, soeben haben wir ein neues Jahr begonnen. Wir schreiben einfach die nächste Zahl, die nächsthöhere Zahl dahinter und es fühlt sich so normal an. Es geht halt einfach alles irgendwie so weiter und wir leben in einer Zeit, ja, als wäre die Zeit irgendetwas, was uns ständig zur Verfügung steht. Und wir werden uns heute Psalm 90 zuwenden. Und dieser Psalm macht klar, dass Zeit kein Besitz des Menschen ist. Zeit ist eine Gabe Gottes und sie ist begrenzt. Dieser Psalm, er soll uns nicht erschrecken, er soll uns weise machen. Nicht durch Angst, sondern durch Wahrheit. Meine Predigt über diesen Psalm habe ich in 4 Abschnitte aufgeteilt. Erstens, Gott ist ewig, doch der Mensch ist nur für eine kurze Zeit gemacht. Der zweite Predigtpunkt, Gottes Zorn über unsere Sündhaftigkeit ist es, die die Lebenszeit begrenzt. Der dritte Punkt, deine Zeit ist kurz, darum werde weise. Der vierte und letzte Punkt ist, bitte um Gnade und Führung Gottes. Ja, lasst uns gemeinsam die ersten 6 Verse aus Psalm 90 lesen. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Psalm 90 eröffnet das 4. von 5 Psalmbüchern. Die Psalmen sind eingeteilt in 5 große Bücher, zu denen immer verschiedene Psalmen gehören. Zum Beispiel Buch 1, dazu gehört Psalm 1 bis 41, dann das nächste von 42 bis 72 und das dritte dann von 73 bis 89. Und Psalm 90 beginnt hier das 4. Buch, das dann bis Psalm 106 geht. Und ab 107 bis Ende ist dann das letzte Buch. Dieses Psalmbuch ist ein Gebet Moses und spricht in eine Zeit hinein, als das Volk Israel auf der Wüstenwanderung war und eins nach dem anderen dort nicht gut ging, wie das Volk sich gegenüber Gott verhalten hat. Und sie haben gesehen, wie Gott ist, oder sie sollten es sehen, wie Gott ist. Als die Psalmen zusammengefasst wurden, vor allem zur Zeit Davids, da hat man nach Psalm 89 ganz bewusst den Psalm Mose aus der früheren Zeit genommen, um etwas Bestimmtes darzustellen. Es hat sich nämlich in der Zeit des Hauses Davids gezeigt, dass die Königslinie irgendwie nicht weiterging. Irgendwie ist sie gescheitert. Die Könige fielen in Sünde, die Könige hörten nicht mehr auf Gott, sie machten ihre eigenen Dinge, sie fingen mit Götzendienst an. Und es schien so, dass das ewige Königreich, wie Gott es verheißen hatte, irgendwie nicht zustande kommen könnte. Alle menschliche Hoffnung auf ein ewiges Königreich, ja, sind gescheitert. Und dieser Psalm, der kommt da nach Psalm 89 und er gibt diese Hoffnung wieder, dass Gott die ewige Zuflucht ist. Ja, wenn wir zum Beispiel im Psalm 89, den 45. Vers lesen, da heißt es, du hast seinem Glanz, also diesem Königreich, ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden gestürzt. Die Antwort darauf ist hier Psalm 90. Dieses Gebet von Mose, es stärkt den Blick auf Gott, auf den wahren Führer Israels. Unter diesen Versen 1 bis 6, da wird der Mensch ins Verhältnis gesetzt mit Gott. Und es wird verglichen. Was über Gott gesagt wird, hier in Vers 1, ist, dass Gott eine sichere Zuflucht ist, also ein geborgener Wohnort, sagt die andere Übersetzung. Stattdessen der Mensch, er ist derjenige, der Schutz suchen muss, nicht der Schutz geben kann. In Vers 2 heißt es, dass Gott schon lange vor seiner Schöpfung existiert hat. Der Mensch allerdings ist davon abhängig. Er ist ein Teil dieser Schöpfung, dieser geschaffenen Ordnung. Gott selbst ist der Schöpfer von den Bergen, von der Erde, von der ganzen Welt. Der Mensch ist nicht der Ursprung, sondern nur ein Geschöpf. Dann wird weiter gesagt, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert. Der Mensch allerdings ist zeitlich begrenzt und er lebt im Vergleich dazu nur einen Augenblick, solange wie ein Fingerschnippen geht. Vers 3 greift dann auf, dass Gott ein souveräner Herr ist, über Leben und über Tod. Aber der Mensch, er muss irgendwann zu Staub zurückkehren. Gott spricht, wann es uns soweit ist und wie es soweit ist. Vers 4 zeigt, dass Gott auch über der Zeit steht. 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Also für ihn ist Zeit kein Problem. Aber für den Menschen ist Zeit eine massive Begrenzung. Denn Zeit ist für ihn etwas, das sehr kurz ist, das sehr flüchtig ist. Und dann in Vers 5 sehen wir, dass Gott der aktiv Handelnde ist, der zum Beispiel auch die Lebenslänge bestimmt. Der Mensch hingegen wird hinweggerafft wie so eine Wasserflut. Er kann über sein Schicksal nicht bestimmen. Während Gott unverändert bleibt, ist der Mensch vergänglich wie ein Schlaf. Mussten wir heute Morgen ja alle Traurigkeit feststellen, ja, dass der Schlaf dann zu Ende sein musste irgendwie. Na gut, vielleicht der eine oder andere wollte nicht mehr schlafen, mag sein. Aber die meisten von uns hätten wahrscheinlich noch gern etwas länger geschlafen. Aber er war zu Ende, durch den Wecker, durch keine Ahnung was. Ja. Und so ist die Zeit des Menschen, so ist das Leben des Menschen. Es ist kurz und flüchtig. Vers 6 zeigt, dass Gott auch über alle Tageszeiten hinweg gleich bleibt. Aber der Mensch, er ist veränderlich. Er gleicht einem Gras. An einem Tag sprießt es, am Abend ist es schon wieder verwelkt, verdorrt. Ja, wir sehen hier, dass Gott unendlich mal größer ist als der Mensch. Und er stellt sich dennoch als Wohnung für sein Volk zur Verfügung. Gott erweist sich als der einzige stabile Ort in einer instabilen Welt. Damals war sie schon instabil. Heute ist sie instabil. Und solange die Sünde auf der Erde sein wird, wird sie immer instabil sein. Und Gott bleibt immer der stabile Ort. Gott erweist sich als derjenige, bei dem jeder Mensch sein Zuhause finden sollte. Warum? Weil er der Schöpfer ist, der Ursprung des Lebens. Es gibt nichts Schöneres als auf Erden, als Gemeinschaft zu haben mit seinem Schöpfer. Und Mose zeigt uns in diesem Psalm, dass der Mensch sich nicht selbst überschätzen soll, sondern er soll Gottes Größe und Gottes Güte hochachten. Und deshalb stellt sich heute für dich die Frage, lebst du so, als wäre diese vergängliche Welt, dein endgültiges Zuhause, Karriere, Besitz, Gesundheit, Status, ja, sie wirken stabil, aber sie sind zeitlich begrenzt. Deshalb ist die Frage, wo wohnt denn dein Herz? Wo ist dein Zuhause in diesem kurzen Leben? Suche den Ewigen. Konzentriere dich nicht auf deinen vergänglichen Körper, auf deinen vergänglichen Reichtum, auf deine vergängliche Ehre, das Ansehen, den Ruhm, dein Hobby, dein Wohlbefinden, was auch immer du da jetzt noch so vor Augen hast. Lass dein Herz wohnen bei dem Allmächtigen. Sei in ihm geborgen und sei bei ihm zu Hause. Kommen wir zum zweiten Predigtpunkt und lesen die Verse 7 bis 10. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird wert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wisst ihr, warum der Mensch nur so wenige Jahre lebt? Und warum die menschliche Wissenschaft es nicht hinbekommt, diese Zeitbegrenzung wegzunehmen? Weil die Lebenslänge eines Geschöpfs die Sache des Schöpfers ist. Gott, unser Schöpfer, er sieht permanent jede Kleinigkeit im Leben eines jeden Menschen. Alles Heimliche ist vor ihm glasklar. Und das, was Gott dort zu sehen bekommt, das beschreibt Paulus in seinem Brief an die Römer, der lesen möchte, Kapitel 8, Vers 7. Da heißt es, dass der Mensch von Natur aus sich nicht unter Gottes Macht demütigen möchte. Er begehrt in seinem Herzen auf gegen Gott und will sein Leben selbst bestimmen. Und im Epheserbrief nennt die Bibel das ein sündiges Wesen. Oder mit anderen Worten nennt das geistlich Tod. Sünde gegen Gott. Und Sünde kann der heilige Gott nicht akzeptieren. In seiner Gerechtigkeit muss er seinen Zorn gegen die Sünde richten und Konsequenzen folgen lassen. Und deshalb hat Gott seine Schöpfung der Vergänglichkeit unterstellt. Alles muss verblassen, vergehen, sterben, dahinschwinden. Genau deshalb verläuft das Leben so schnell und dauert meist nur etwa 70 bis 80 Jahre. Genau deshalb ist es voller Mühe und Last und alles muss hart erarbeitet werden. Ja, die Sünde bringt Gottes gerechten Zorn und setzt deinem Leben Grenzen. Der Theologe Dr. Jamie Grant sagte dazu, Gottes Zorn ist keine Laune, sondern konsequente Reaktion auf unsere Schuld. Würde Gott Sünde ignorieren, wäre er nicht heilig. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du Gottes Zorn erkennst, dass du echte Gottesfurcht und Weisheit bekommst. Denn auch du, so wie ich, wir sind nicht neutral. Auch du lehnst dich instinktiv gegen Gott auf. Gehörst du nicht auch zu denjenigen, die Schuld versuchen zu verdrängen? Ja, es bedurfte eines Wunders, damit du Gott akzeptierst und dich dann auch noch vor ihm beugst. Eines Wunders, das nur Gott schaffen kann. Und dafür gab er seinen Sohn Jesus Christus hin, um für dich zu sterben und dieses benötigte Auferstehungswunder zu vollbringen, damit du im Glauben imstande sein würdest, dich auf Gott auszurichten. Gottes Zorn ist es, das unsere Lebenszeit begrenzt, wegen unserer Sünde. Kommen wir zum dritten Predigtpunkt. Deine Zeit ist kurz und deshalb werde weise. Lasst uns die Verse 11 und 12 lesen. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Stell dir vor, du wüsstest ganz genau, dass du nächste Woche die letzte Möglichkeit hast, eine ganz spezielle Prüfung zu absolvieren. Und du hast noch nicht angefangen, die ca. 1600 Fragen zu lernen. Was kommt bei dir auf? Stress? Vielleicht, ja. Ja, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass du in Zeitbegrenzungen lebst und damit deine Mühen hast. Du hast nicht ewig Zeit, Dinge zu tun, die du irgendwann tun möchtest oder musst. Dein Leben ist nur auf ein paar Jahrzehnte begrenzt. Und es ist nicht zu kurz gedacht, diese Zeit lediglich für Genuss oder andere vergängliche Ziele zu verwenden und sich nicht auf ihr Ende vorzubereiten? Überleg mal, du hast die ganze Ewigkeit im Himmel vor dir, wo Gott mit dir in direkter Gemeinschaft oder die Gott in direkter Gemeinschaft mit dir verbringen möchte. Aber du hast nur circa 70 Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr oder vielleicht auch viel weniger, um deinen Lebenswandel auf der Erde vor allen Menschen damit Gott große Ehre zu geben. Dafür hat Gott dir eine begrenzte Zeit gegeben, damit du ein Licht und ein Zeugnis vor Gott bist, vor anderen Menschen, die Gott nicht lieben, hat Gott dir nicht eine Ewigkeit gegeben, sondern nur eine begrenzte Zeit. Willst du diese Zeit nicht inständig nutzen? Sie ist so kurz. Mose stellt hier bewusst eine Frage, die keinen neutralen Ausgang kennt. Wer erkennt die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Es war leider zu allen Zeiten üblich, Gott nicht so zu erkennen, wie er wirklich ist. Und viele erkennen seine Stärke nicht. Sie verkennen sie. Und sie verkennen auch die Stärke seines Zorns, die Stärke von Gottes Grimm. Sie verstehen nicht, was es bedeutet, unter dem Zorn Gottes zu stehen und ewig verloren zu gehen. Mose fragt hier aber auch nach denen, die so eine Gottesfurcht kennen, wie es dem großen Gott angemessen ist. Mose, er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie Gott Menschen, die sich ihm widersetzten, fürchterlich bestrafte. Er hatte mit Grauen Gottes Stimme gehört, die wie ein heftiger Donner in den Bergen klang. Er hat das Beben des Berges gefühlt und hat sich versteckt. Und dieser Mose, er beklagt, dass so viele Gottes Macht und Majestät nicht würdig respektieren. Und er kommt zu dem Schluss, dass wir Gottes Selbstoffenbarung benötigen, damit wir richtig denken, damit wir Gott richtig wahrnehmen. Er sagt, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder wie Luther es übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich gebe euch mal eine Hausaufgabe mit. Zähl mal alle Tage, die du bisher gelebt hast. Die Anzahl der Tage, die du gelebt hast. Und dann vergleiche sie mit den Tagen, die 80 Jahre ausmachen. Und dann vergleiche sie mit 1 Milliarde hoch unendlich. Bei diesem Vergleich, also im Vergleich mit der Ewigkeit, würde ich dich bitten, dass du den Prozentsatz deines Lebens ausrechnest. Okay, ich verrate euch was. Ihr werdet alle zum selben Ergebnis kommen, egal wie lange ihr schon gelebt habt. es wird unbedingt 0, Periode 0% rauskommen. Nichts. Fast gar nichts. Die paar Tage, die wir gelebt haben, die paar Tage, die wir noch leben dürfen, das ist wie nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und ob du erkennst, was das bedeutet, davon hängt die Weisheit deines Herzens ab. Nicht, dass du den Prozentsatz kennst, sondern was es für dich bedeutet. Es ist eine einfache Wahrheit, aber die Bedeutung für dein eigenes Leben, die gilt es zu begreifen. Ehrlich, diese Weisheit, die muss dir Gott selbst offenbaren. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass wir Sonntag für Sonntag über Gott und sein Wirken predigen dürfen, dass wir täglich in seinem Wort lesen dürfen, damit er sich dir und mir offenbart in seinem Wort, damit wir imstande werden, unser Denken auf ihn auszurichten, damit wir anfangen, weise zu werden, richtige Prioritäten zu setzen, die Abhängigkeit zu Gott stets wahrzunehmen, ein bußfertiges Herz zu bekommen und nach dem weisen Weg unseres Gottes zu leben. Und ich möchte dir zurufen, erkenne Gott und erkenne dich im Lichte Gottes. Verstehe dieses Verhältnis zwischen dir und Gott. Erkenne, worauf es im Leben wirklich ankommt. Denn die Zeit ist kurz. Darum sei weise. Lass uns zum letzten Predigtpunkt kommen und die Verse 13 bis 17 lesen. Da geht es um Bitte um Gnade und Führung Gottes. Kehre zurück, o Herr, wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wenn du gelernt hast, deine Tage zu zählen, dann wird dir am Ende keine Leistung, keine eigene Leistung übrig bleiben, kein Stolz mehr, sondern nur noch Weisheit von Gott. Weisheit bedeutet nicht, dass du dein Leben jetzt irgendwie besser im Griff hättest. Weisheit bedeutet auch nicht, dass du alles jetzt verstehst, wie es funktioniert. Sondern Weisheit bedeutet, dass du erkannt hast, wie sehr du auf Gott angewiesen bist. Und dass du aus seiner Hand Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute annimmst und in seinen Wegen wandelst. Dass du eine enge Beziehung zu Gott hast und aus dieser Beziehung heraus von Gottes Wort geleitet wirst. Denn darin ist die Weisheit. Und deshalb endet Psalm 90 hier nicht mit einem Vorsatz, sondern mit einer Bitte. Kehre zurück, o Herr, hab Erbarmen, sättige uns mit deiner Gnade, erfreue uns, lass dein Walten sichtbar werden, die Freundlichkeit des Herrn sei über uns. Du wolltest uns fördern. Das sind alles Bitten. Das sind alles, ist alles ein Flehen, weil Mose die Endlichkeit erkannt hat. Weil Mose Gott nicht mehr belehren wollte. Und er wollte auch nicht, dass das Volk Gott belehrt. Warum hast du das so gemacht? Und warum kriegen wir kein Wasser? Warum kriegen wir kein Fleisch? Warum bekommen wir nicht so was Leckeres wie in Ägypten? Warum müssen wir durch diese heiße Wüste wandern? Sie haben mit Gott gehadert. Sie haben versucht, ihn zu belehren, dass es doch besser wäre, so und so und so. Aber sie wollten sich nicht unter seine Hand demütigen. Und Mose kommt hier zu dem Fazit, dass derjenige, der in der Furcht Gottes lebt, dass er Gott um Führung bittet, dass er in einer bittenden, abhängigen Haltung leben wird, dass er um Gnade bitten wird. Er wird Gott nicht mehr belehren. Und Mose, er bittet Gott um Erbarmen, um Gnade, damit wieder Freude ins Leben einkehrt. Freude über Gottes Walten, Freude über Gottes Herrlichkeit. Weißt du, wenn du in diesen Modus kommst, Gott zu sehen, wie er ist, wie er groß und herrlich ist, und du verstanden hast, dass du in seiner Nähe sein darfst durch Jesus Christus, dann bekommst du eine Herrlichkeit zu sehen, die jeder andere auf der Welt, der Gott nicht liebt und nicht ehrt, nicht zu sehen bekommt. Maximal Furcht und Angst und Schrecken. Was ist das für ein böser, schrecklicher Gott, der so konsequent ist? Aber du siehst, dass dieser starke, konsequente, fürchterliche Gott deshalb so ist, weil er heilig ist, weil er gerecht ist, weil er die Sünde nicht akzeptiert und weil er für dich seinen Sohn hingegeben hat, den er mit diesem Zorn gestraft hat, der eigentlich dir zusteht. Und dann kannst du auf die andere Seite sehen. Da kannst du sehen, wie es ist in der herrlichen Gemeinschaft mit Gott. Dann kannst du sein Walten sehen. Dann liest du die Bibel mit anderen Augen. Dann liest du nicht mehr das Alte Testament mit den schrecklichen Geschichten, sondern dann liest du, wow, wie geduldig war Gott. Wie gütig, wie hat er sich da offenbart als so ein grandioser Herr. Wie konnte er so gerecht bleiben, alle Jahrhunderte hinweg und trotzdem gnädig. Du wirst die Herrlichkeit des Evangeliums verstehen. Du wirst in deinem Alltag, in deinem Drumherum sehen und beobachten können, wie Gott wirkt, dass Gott nicht ein toter Gott ist, sondern ein lebendiger, aktiv handelnder Gott ist. Du wirst es wahrnehmen können. Aber dafür musst du eine Haltung haben, die seiner würdig ist. Wenn du dich gegen ihn auflehnst und immer sauer und unzufrieden bist, warum, Gott, hast du mir nicht das gemacht und hast du nicht das gegeben? Und schon wieder keine Gehaltserhöhung und schon wieder geht das Auto kaputt und schon wieder kann ich nicht ausschlafen und schon wieder muss ich so viele Hausaufgaben und du bist nur am Zedern und am Hadern und am miesepetrig sein. So wirst du nie Gottes Wirken sehen. Du wirst es nicht wahrnehmen können. Und Mose bittet darum, das sehen zu können. Er bittet um Gnade, er bittet um Führung, um die Freude, die aus Gott kommt. Er bittet darum, dass Gott sich in seiner großen Güte zeigt. Die Güte, die er hat, die Güte, die er ist. Und er bittet auch darum, dass es einen Perspektivwechsel gibt für sich selbst, aber auch für sein Volk. Er möchte auf Gott ausgerichtet werden. Gott, zeig dich. Zeig uns, dass du da bist, dass du lebst. Er weiß ganz genau, dass sie auch im Alltag weiterarbeiten müssen. Ja, die Schöpfungsordnung wird Gott ja nicht jetzt umdrehen. Es geht weiter. Es bleibt arbeitsreich. Es bleibt mühevoll. Weiterhin ist das Lebensalter begrenzt. Deshalb bittet Mose hier um Gottes freundliche Führung und Segen für die Arbeit, die sie tun sollen, die sie tun werden. Gott soll es fördern. Ja, vor einigen Jahren hatte ich mal Fördermittel bei einer öffentlichen Finanzanstalt beantragt und ich hatte sie auch bekommen. Allerdings nur dadurch, dass ich die klaren Bedingungen, die klaren Anforderungen akzeptiert habe und erfüllt habe. So, und wenn du hier bei Gott die Förderung deiner Händewerke anfragst, dann sollst du wissen, dass es dafür eine klare Bedingung gibt. Es soll seine Ehre hochhalten. Es soll die Stärke Gottes hervorheben. Es soll seine Gnade, seine Treue und sein Walten und seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Du kannst nicht einfach zu der Behörde gehen und sagen, ich hätte gerne x-tausend Euro. Wofür? Ist doch egal. Ich will's einfach. Du musst schon erklären, wofür. Okay, ich erklär's. Nee, dafür geben wir das Geld nicht. Wieso? Für mich ist das eine tolle Sache. Ich brauche das, ich will das. Nein, das entspricht nicht dem Förderzweck. Ja, dann gehst du mit leeren Händen wieder weg. Manche geben sich der Illusion hin, dass wenn sie auf den Gebetsknopf drücken, Gott springt, Fördermittel springen lässt. Meine Arbeit wird gelingen, wird gesegnet sein. Ich werde Karriere machen, ich werde reich werden, ich werde gesund sein. Ich werde meine Krankheit besiegen. Ich werde länger leben. 110 Jahre alt, das ist das neue Zielalter, das man sich gesetzt hat. Und so weiter und so fort. Mose, wir wissen, er lebte viele tausend Jahre vor uns. Aber er war weiser als manch einer heute. Bei aller Wissenschaft. Er hat verstanden. Die Größe Gottes, die darfst du nicht verkennen. Die Majestät Gottes, die darfst du nicht ignorieren. Gott ist der Schöpfer, du bist das Geschöpf. Er setzt Grenzen. Er erweitert deine Grenzen oder beschränkt sie noch weiter. Gott ist es, der dir gibt oder nimmt. Gott ist hier der Handelnde. Du als Mensch, du stehst unter ihm. Beuge dich unter ihm, demütige dich unter ihm und suche seine Ehre. Wie kann einfach ein Gefäß zu seinem Töpfer sagen, warum hast du mich so gebildet? Hättest du mich doch anders machen können. Nein, der Töpfer gibt den Ton an, buchstäblich. Er sagt, wo es lang geht. Und so auch unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, der die ganze Welt geschaffen hat. Es soll so laufen, wie er das möchte. Wieso erdreisten wir uns manchmal zu sagen, es soll so laufen, wie ich das will? Okay, manche zeigen sich noch ein bisschen demütiger und sagen, es gibt noch 5 andere, die so denken. Lass es so werden, wie wir 5 das wollen. Oder wie wir als 10 oder 20 oder als bestimmtes Volk oder als bestimmte Denomination oder wie auch immer man sich zusammentut, das haben wollen. Man möchte Druck auf Gott ausüben, anstatt sich zu demütigen. Man instrumentalisiert die Dinge, die Gott gegeben hat, für sich selbst. Das Bibellesen wird dann oft nicht mehr eine Hingabe an Gott, nicht mehr etwas, dass ich Gott verstehen möchte, dass ich ihn kennenlernen möchte, dass ich ihn ergründen möchte, sondern Gott, ich habe es gelesen, ich habe einen Tag geistlich angefangen, jetzt erwarte ich an diesem Tag auch guten Erfolg. Das Gebet ist dann nicht mehr ein Akt der Unterordnung unter Gottes Willen, ist dann nicht mehr etwas, dass ich Gott alles sagen möchte, was ich auf dem Herzen habe und sagen, Herr, so wie du willst, so soll es sein. Nein, dann wird das Gebet zu etwas instrumentalisiert, womit man bei Gott Druck auf Gott Druck ausüben möchte. Gott, jetzt beten nicht mehr nur 5, jetzt beten schon 5.000. Und ich habe noch eine WhatsApp-Gruppe gestartet, jetzt sind es schon 50.000. Jetzt muss aber was passieren. Wisst ihr, wir haben leider die gleiche Problematik wie damals das Volk Israel. Wir verkennen Gottes Größe. Wir verkennen seine Majestät. Er lässt sich nicht steuern. Er lässt sich nicht beeinflussen. Er ist souverän. Und wisst ihr, vor allem ist er heilig. Er lässt Dinge nicht einfach durchgehen. Alles, was böse ist in dieser Welt, muss gerichtet werden. Und warum darfst du und warum darf ich vor Gottes Angesicht treten? Weil jemand für mich hingerichtet wurde. Weil jemand für mich den Todesstoß bekommen hat. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Wir sollten lernen, uns unter Gott zu unterordnen, zu akzeptieren, dass die Zeit, die Gott uns gegeben hat, knapp ist, begrenzt ist. und sie genutzt werden sollte von uns. Psalm 90 schließt hier mit diesen Bitten Moses ab. Doch Mose selbst, er hat ihre endgültige Erfüllung nicht gesehen. Er durfte zwar das verheißene Land von Ferne sehen, aber nicht betreten. Er durfte das Volk führen, aber nicht vollenden. Doch wir sehen heute Gottes Antwort auf Psalm 90. Gott hat dieser Bitte geantwortet. Nicht mit weniger Zorn, sondern mit vollkommener Gnade. Nicht mit einer Verlängerung des Lebens, sondern mit ewigem Leben. Gott ist selbst zu uns Menschen gekommen. In Jesus Christus, da hat Gott seinen Zorn nicht ignoriert, sondern getragen. In Jesus Christus hat er unsere Schuld nicht übersehen, sondern gesühnt. In Jesus Christus hat er unsere Vergänglichkeit nicht geleugnet, sondern er hat durch den Tod hindurch sie überwunden. Jesus Christus ist die Antwort auf Psalm 90. Er ist die wahre Wohnung Gottes unter den Menschen. Die Erfüllung jeder alttestamentlichen Landverheißung. Jesus Christus ist der eine, dessen Werk wirklich Bestand hat. Und durch ihn wird selbst unser vergängliches Leben nicht vergeblich. Und deshalb, wenn du deine Tage richtig zählst und deine Endlichkeit erkennst, wenn du Gottes Zorn ernst nimmst und dich im Glauben an Jesus Christus hältst, dann lebst du nicht mehr länger für das Vergängliche, sondern für das, was Ewigkeit in sich trägt. Dann bleibt dir am Ende keine eigene Leistung, kein Stolz und keine Selbstsicherheit mehr, sondern nur noch das Gebet Moses, das Christus erfüllt hat. Vers 1 und 2. Herr, du bist unsere Wohnung von Geschlecht zu Geschlecht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Amen. Lasst uns noch zu einem Gebet aufstehen. Großer, herrlicher, majestätischer Gott, wir treten vor dich und beten dich an, weil du es würdig bist. Du bist unser Schöpfer, du bist unser Erhalter, aber du bist auch unser Richter. Du bist derjenige, der in allem Recht behalten wird, der es wert ist, Gericht zu halten über diejenigen, die sich gegen dich auflehnen, die ihr Leben selbst bestimmen wollen entgegen deines Willens. Aber Gott, wir beten dich auch dafür an und loben dich und preisen dich, dass du so eine große Güte und Gnade hast walten lassen, indem du deinen eigenen Sohn gegeben hast, dass er hingerichtet wird für so viele Menschen, die alle den Tod wert waren. Aber jetzt in dir, dafür darf ich auch uns hier zählen, sind wir gerechtfertigt worden in deinem Sohn. Wir dürfen jetzt deinen Walten beobachten. Wir dürfen sehen, wie groß und gütig und herrlich du bist und wie du alles perfekt zusammenfügst, wie jede Verheißung, die du getan hast, gegeben hast, sich erfüllt, wie sich alles zusammenfügt und ja dein Werk voranschreitet zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Und wir freuen uns darauf, deinen endgültigen Sieg zu sehen und einmal auf ewig in Gemeinschaft mit dir verbunden zu sein, bei dir zu sein und auf das ganze Vergängliche zurückzuschauen und zu wissen, wir haben es überwunden durch deinen Sohn. Wir sind in deine Gemeinschaft gekommen durch deinen Sohn. Und deshalb beten wir dich an, Herr Jesus Christus, und danken dir und loben dich und wollen dir große Ehre zuteil werden lassen. Nicht nur jetzt in diesem Gebet, in diesem Gottesdienst, sondern in jeder Minute unseres Lebens. Herr, gib uns offene Augen und Weisheit in unser Herz, dieses kurze Leben, das du uns gibst, zu verwenden zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Amen.